Moin und herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Nachdem ich gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, für den Newsletter zu werben vom Pip Klöckner von den Doppelgängern und jetzt ja schon über 300 Abonnenten dort erreicht habe, habe ich mit Florian Heinemann im Podcast besprochen, ob wir nicht auch einen Newsletter machen sollten. Und viel wichtiger, meine aktuellen Erfahrungen mit Temu haben wir diskutiert. Es gibt neue Zahlen dazu. Wir haben besprochen, ob TikTok Shop tatsächlich eine Alternative sein wird in 2024 in Europa und ob die Temu, Shein und den anderen Anbietern wirklich gefährlich werden können. Dann haben wir noch mal eruiert, woran Farfetch eigentlich gescheitert ist. Die sind ja kurz vor Weihnachten noch mal in einem Notverkauf an Coupang gegangen für 500 Millionen Dollar, nachdem sie vor kurzer Zeit, vor 2 Jahren, noch über 20 Milliarden Dollar an der Börse wert waren. Also da ein bisschen Learnings von Florian und mir und noch ein paar andere Themen haben wir links und rechts besprochen. Ich glaube, es ist eine unterhaltsame Sendung geworden und ich freue mich auf euer Feedback zum Thema Newsletter und noch ein paar andere Themen, die wir noch angesprochen haben. Da brauchen wir auch euer Feedback. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Florian, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Manzli Heinemann in 2024 unserer x-ten Ausgabe. Ich habe noch nicht nachgezählt. Vielleicht sollten wir die Manzli Heinemanns auch durchnummerieren. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, ganz, ganz gut eigentlich. Und der Normalbetrieb läuft wieder. Ja,
ne. Was für Vorsätze macht man sich denn als erfolgreicher Investor? Vorsatz heißt es, oder? Ja, Vorsätze ja, fürs neue Jahr. Investmentvorsätze. Weniger investieren, nur in profitable Businesses investieren. Was ist jetzt dazu gekommen?
Das mit dem nur in erfolgreiche Businesses profitieren, das investieren, das ist ein bisschen schwierig als Early-Stage-Investor leider. Das lässt sich, glaube ich, nicht ganz realisieren. Nee, wir haben eher so privat als Familie uns ein paar Vorsätze gegeben.
Okay.
Und bei Project A haben wir uns natürlich auch ein paar Vorsätze gegeben, aber die kann ich jetzt hier natürlich nicht teilen.
Noch erfolgreicher werden. Aber es ist einfach, die Luft ist halt so dünn, so ganz, ganz oben auf dem Podium. Das ist halt schwierig.
Schön wäre es. Nein, wir müssen einfach nur schauen, dass das letzte Jahr war ja nicht so einfach in der Venture-Szene.
Ja.
Sozusagen, wir hoffen natürlich, dass das dieses Jahr jetzt wieder besser wird, weil es schon ja recht anstrengend war, glaube ich, für viele Gründer und natürlich auch dann auch die Investoren, insbesondere natürlich die Gründer, das irgendwie gut zu überstehen. Und man kann ja immer noch nur so auf Sicht fahren. Das ist irgendwie so eine blöde Situation, finde ich, wenn man einfach wenig Visibilität hat, wie es dann wirklich sein wird insgesamt. Aber gut, das kann man auch sicherlich nicht ändern, sondern kann man nur sozusagen als gegeben akzeptieren. Und ja, deswegen tue ich mich auch sehr schwer mit irgendwelchen Vorsätzen. Da, weil es einfach zu unsicher ist, würde ich sagen, und zu unklar, wie so die Rahmenbedingungen sind. Ja. Aber wie gesagt, wir sind guter Dinge, muss ja als Early Stage Investor muss man Berufsoptimist sein, sonst kann man diesen Job, glaube ich, nicht machen, ohne mental Schaden zu nehmen.
Ja. Das stimmt. Die pessimistische Perspektive hier im Podcast nehme ich ja auch in der Regel ein. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben ein paar sozusagen Fälle, wo auch Pessimismus angebracht ist oder angebracht war. Bei uns gab es einen guten Vorsatz. Mein Sohn kam vor Weihnachten auf mich zu, der ist ja 13, und meinte, er würde gerne einen ETF-Sparplan machen. Habe ich gedacht, wo hat er denn darüber mal gehört? Er hört sich natürlich diverse Podcasts an, auch sowas wie Fest und Flauschig, aber irgendwo hat er das offensichtlich mal gehört. Finde ich eine sehr moderne Einstellung. Ich
sehr gedacht, gut.
Cool, geile Idee. Dann kann er von seinen 30 Euro im Monat, die er als Taschengeld bekommen, kann er vielleicht die Hälfte in den Sparplan anlegen. Dann verdopple ich das sozusagen. Und ich glaube, 25 Euro im Monat sind mal so minimal die Minimumanlagen. So. Und dann beginnt für mich die sozusagen harte Journey der Customer Experience. Wie macht man denn ein Junior-Depot? Ne? Sozusagen bei unserer Hausbank geht das nicht. Dann wollte ich das erst in diesem Oscar-Depot machen. Das gehört sozusagen auch einem bekannten Fintech aus Berlin. Und um da aber so ein Junior-Depot abzuschließen, muss man mit 3 verschiedenen Entitäten Verträge abschließen. Also man muss nicht nur sehr, sehr ausführliche Dokumentation bereitstellen und dieses ganze Ident-Verfahren machen, sondern man hat quasi ein sehr, sehr großes Vertragskonvolut dann mit 3 Entitäten. Da habe ich gesagt, okay, dann richte ich mich da an eine traditionelle Direktbank, in der ich auch angefangen habe mit meinem Depot vor, I don't know, 30 Jahren. Und das ist die Comdirect Bank in Quickborn. Das war auch mein erster Arbeitgeber tatsächlich als Praktikant. Genau. Und da habe ich natürlich gute Verbindungen zu. Und habe ich gedacht, probiere ich das nochmal, diesen Prozess zu durchlaufen. Das war dort deutlich einfacher. Da muss man natürlich auch dieses Identverfahren machen und verschiedene Ausweise einreichen. Da habe ich erstmal lange nichts gehört. Und dann habe ich jetzt, dann habe ich eine Rückmeldung bekommen, dass ich in irgendeiner Unterlage den Geburtsort meiner Frau falsch eingetragen habe. Das konnte sie dann aber in einem echten Postident-Verfahren, einer Postfiliale richtigstellen. Wieder 3 Wochen lang nichts gehört. Habe ich gedacht, okay, dann frage ich doch mal nach oder versuche auch mal die E-Mail zu antworten, die ich zu bekommen habe. Dann habe ich auf die E-Mail geschrieben und habe eine automatische Rückantwort bekommen, dass Rückfragen zu sozusagen Kontenangelegenheiten, die Türöffnung werden nicht beantwortet. Gut, dann richte ich mich in das Kontaktformular, habe ich gestern geschrieben. Und gestern, keine Ahnung, gestern um 7 abends, wie läuft denn das hier eigentlich? Was müssen wir noch tun? Wann kann ich das Depot eröffnen? Ruft mich um 21:46 Uhr. Ich habe per Rückmeldung per E-Mail gebeten, aber ruft mich dann jemand an, wo er auch immer die Nummer hatte, von der Comdirect, meint, ja, also ich habe mir das mal angeschaut. Man muss die Geburtsurkunde des Kindes im Original einsenden. Sonst geht's nicht. Da meine ich, das kann doch gar nicht sein. Also, wer hat sich das denn ausgedacht? Kommt von der BaFin tatsächlich. Ist keine Idee der Comdirect Bank. Da will wahrscheinlich die BaFin filialisierte Banken unterstützen. Und man kommt nicht weiter in dem Prozess, wenn man nicht die Geburtsurkunde im Original zur Comdirect Bank schickt. Habe ich natürlich geweigert. Und habe jetzt eine Anfrage laufen, ob ich das nicht in einer der Fahrten, die ich zum Hamburger Flughafen mache, da könnte ich ja kurz abbiegen zur Comdirect Bank Quickborn irgendwie aushändigen kann. Und jetzt sitze ich hier seit ungefähr 8 Wochen und bin ich in der Lage, als sozusagen digital affiner Mensch so ein Junior-Depot zu eröffnen. Weder bei der Comdirect noch bei einer der modernen Fintech-Banken. Und meine Frage an dich ist, bin ich dazu vorsichtig? Sollte ich nicht doch so ein modernes Fintech-ETF-Sparplan-Ding nehmen? Habe ich da vielleicht die falsche Bank? Muss ich mich doch an eine filialisierte Bank wenden, wo ich dann mit meinem Sohn Hand in Hand in die Filiale laufen kann, um dann die Ausweise verifizieren zu lassen? Wie machst du das denn? Also,
Ja,
ich bin auf jeden
wir haben
Fall
uns nicht
mega
abgesprochen.
enttäuscht, ja.
Ich habe lustigerweise sozusagen ein Konto für die drei, für die für vier, die vier Kinder und auch ein Depot bei der Comdirect.
Aber
Das
das hast du
war
wahrscheinlich schon eröffnet vor Juni 23. Seitdem gilt nämlich sozusagen diese
korrekt.
neue Richtlinie,
Das habe
dass
ich
man
damals
diese.
eröffnet und das ging eigentlich ganz gut. Und ich würde es natürlich gerne bei Trade Republic machen. Die haben aber bislang noch kein Junior Depot. Also das wird da sicherlich irgendwann kommen. Also wahrscheinlich musst du warten, bis das bei Trade Republic geht. Ja.
Ja. Also wenn hier jemand zuhört, sozusagen aus der Direktbankenszene und mir sagen kann, wo es das anders gibt, wo man nicht originale Geburtsurkunden durch die Gegend schicken muss. Und ich habe jetzt im letzten Jahr mit der Post die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Deswegen finde ich das absurd, diese Forderung. Und es geht auch keine beglaubigte Kopie, auch keine notariell beglaubigte Kopie. Fand ich schwierig. Ich möchte natürlich meinem Sohn den Einstieg in den Aktienhandel ermöglichen, weil ich glaube, das ist ein super Alter, damit anzufangen und sich damit auseinanderzusetzen. Naja, das ist so ein bisschen meine
Also
Customer
wer das
Experience
übrigens
diese
auch
Woche.
anbietet, das kannst du noch einmal gucken. Es war ja früher bei der Direktanlagebank, gab es das auch, die Möglichkeit des Junior-Depots. Ja. Die Direktanlagebank ist dann übernommen worden von Consors. Und
Direktanlagebank. Aber Consors ist doch auch eine Direktbank. Die haben auch
ja,
ein Depot.
aber ich weiß zumindest, damals die Direktanlagebank hatte eben neben der Comdirect auch gute Möglichkeiten, eben ein Depot einzurichten. Ob das jetzt noch bei Consors funktioniert, musst du dir mal anschauen. Die gehören ja mittlerweile zu BNP Paribas. Aber die verwalten zumindest die alten Junior-Depots sozusagen, die ich damals für die Kinder angelegt habe bei der Direktanlagebank. Die verwalten die zumindest ohne mit der Wimper zu zucken weiter. Ja, also das
Okay.
hilft vielleicht.
Ja.
Aber ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich auf Trade Republic zu warten, dass sie dieses Jahr irgendwann das Junior-Depot.
Ja, okay,
Ja,
wenn du
ich
das
versuche da
sagst, ja,
nochmal ein
ich.
gutes Wort einzulegen, dass das strategisch etwas höher auf die Roadmap kommt, damit du
Ja,
dann auch.
genau. Dass du schon mal einen Kunden an der Hand hättest und wie das jetzt mit der Referral-Fee
Ja,
wäre.
dann
Genau,
wäre
aber
das
ich habe dann auch
lustiger.
nochmal ein bisschen Comdirect gegoogelt, in den verschiedenen Foren wird da auch drüber rumgemeckert, aber dann wird auf die BaFin verwiesen und die Kundenzufriedenheit über den Kundenservice der Comdirect scheint, wenn man den verschiedenen Reviews im Internet glauben möchte, auch nicht so hoch zu sein, wie das früher war. Also seit der Vollübernahme durch die Commerzbank geht es da wahrscheinlich nicht so richtig nach oben, was ich schade finde. Aber ich bin jetzt da auch schon über 20 Jahre raus, fühle mich da jetzt auch nicht mehr persönlich verantwortlich, sozusagen für die Experience. Also wenn da jemand von der Comdirect direkt zuhört oder mir irgendwie sagen kann, wo ich da einen prozessuellen Fehler gemacht habe oder ein deutlich besseres Junior-Depot anbietet, immer her damit. Da würde ich mich freuen. Dann habe ich auch in der letzten Woche noch zum ersten Mal bekommen, hast du vielleicht auch bekommen, den neuen Newsletter von Philipp Klöckner. Der hat ja offensichtlich zu viel Zeit und sagt, zwei Podcasts die Woche reichen nicht aus. Sonntags gibt es jetzt auch noch, setzt er sich auch noch hin, schreibt den Newsletter. Hat schon fast 10.000 Abonnenten mit einigen starken Referral-Partnern erworben. Und dann hatten wir uns ein bisschen ausgetauscht und meinte, über Newsletter generell. Und dann meinte er, er würde auch gerne einen Manzli Heinemann-Newsletter lesen. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja mal eine gute Idee, so ein Format, bei dem wir dann ja untermonatlich, also einmal die Woche, einfach diesen ganzen Kram, den wir immer so einsammeln und Links bekommen, in dem Newsletter verarbeiten. Da habe ich mir gedacht, da frage ich dich jetzt einfach meinen Podcast. Wir haben es nämlich nicht vorgesprochen. Wie stehst denn du dazu?
Ja, ich hab ja einen Job, weißt du, ja. Und irgendwie Familie.
Ja,
Ja,
aber
aber
es ist.
meinst du, da gäbe es Bedarf? Ne? Also ich muss ja auch zugeben, ich lese diese Newsletter auch grundsätzlich gerne. Ich bin natürlich bei Pip bin ich auch schon wieder am Start und ich überfliege das zumindest immer. Ich finde das auch durchaus, also man denkt ja teilweise irgendwie, Newsletter lesen ist so wie eine GMX-Adresse haben, also so ein bisschen dinosaurierartig. Aber ich habe schon auch den Eindruck, und das ist ja auch das, was mir eine Reihe von Leuten bestätigen, auch so was ich, wenn du Benedict Evans siehst und so weiter, es gibt ja schon, oder The Information ist ja auch, es gibt ja schon eine Reihe von auch Newsletter-Angeboten, die sehr erfolgreich sind, auch im Paid, durchaus auch Paid-Bereich. Also insofern sollten wir da vielleicht mal wohlwollend drüber nachdenken, ob wir das nicht hinkriegen. Ja, also jetzt vielleicht nicht wöchentlich, aber monatlich kann man das natürlich schon
Aber es
überlegen.
könnte
Also.
ja, auch bei den Newsletter-Formaten, die ich jetzt auch so kenne und sehe und manchmal auch lese und auch das von Pip gehört ja dazu, die sind ja erstmal nicht interaktiv. Da sind dann irgendwie Links drin, die kann man irgendwie klicken. Und ich finde ja diese Diskussion, die es auf LinkedIn gibt, ja immer ganz spannend, ja, wo man sagt, okay, hier gibt es sozusagen, das sind meine drei Links, die finde ich irgendwie spannend, dann kann ich darunter schreiben, die finde ich aber doof, weil ABC, dann hätten wir quasi das Manzli-Heinemann-Format schon mal auf LinkedIn übertragen. Dann können Leute aber direkt darunter irgendwie kommentieren. Es gibt ja auch diese LinkedIn Newsletter, ich glaube, macht
Ja,
nicht
gibt's
Christoph
auch.
Käse sogar so eine Newsletter? Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, da
Ja, muss
gehören
man
quasi die.
gesondert freigeschaltet sein. Also Philipp Westermeier macht das, glaube ich, auch.
Ja.
Und du kriegst dann einfach die gleiche, also de facto müsste man im Prinzip das gleiche Format, was man in den Newsletter packt, dann auch nochmal auf LinkedIn veröffentlichen können. Da musst du aber gesondert freigeschaltet sein, glaube ich. Also das kannst du nicht einfach so machen.
Und dann kriegt man quasi eine E-Mail von LinkedIn mit den Formaten, mit den Inhalten von Westermeier?
Korrekt.
Okay. Ich will ja, dass da diskutiert wird. Ich würde es ja gerne auf LinkedIn machen. Auf deinem Profil
Ja,
könnte
aber
man dann quasi
du
den Newsletter
verlinkst da ja
posten.
dann entsprechend weiter auf diese Beiträge. Ne? Also
Okay. Also so
das geht dann
so wie
dort.
ein Artikel auf LinkedIn, nur dann quasi versendet als Newsletter.
Das ist mein Verständnis,
Ah.
dass das so aussieht. Ja, also
Ah,
dass du dann
okay.
immer nur einen Teil Teaser hast für diesen Beitrag und dann verlinkst du ihn weiter. Ja, das
Ja,
können wir
gut.
vielleicht ja, also vielleicht hört ja jemand von LinkedIn zu, dann, also falls wir da.
Also wir würden uns bereit erklären, dort als Tester dieses Format mal zu stressen. Ja. Und vielleicht eins, zwei, drei Mal, aber zu gucken. Wir haben auf jeden Fall viele Dinge, die schaffen wir es gar nicht zu verarbeiten im Manzli Heinemann. Und ob wir Bi-Weekly Mai Heinemann schaffen, noch dieses Jahr, ist auch noch offen. Wir bemühen uns. Aber es wird nicht einfacher vom Zeitmanagement. Naja, also du sagst, du liest Newsletter, findest grundsätzlich das Format interessant. Und wir freuen uns über das Feedback aus der Community, ob es da Interesse an so einem Newsletter gibt, wenn man da alle 2 Wochen hier, das sind die 10 spannendsten Links, die wir so gesehen haben, die wir dann auch vielleicht nochmal im Podcast besprechen und aufgreifen, oder ob das einfach zu viel ist. Also aber Newsletter mit Meinung, so wie ein Pip jetzt verfasst. Ich verlinke auch nochmal den Newsletter in den Shownotes, Pips neuer Newsletter, damit ich dort Nummer 1 Referral-Geber werden kann. Dann kriegt man einen kostenlosen Glühwein, hat er gesagt. Das gucken wir uns dann mal
Ja,
genau an.
das wäre doch schön, wenn du
Okay.
kostenlosen Glühwein bekommen würdest. Ja.
Gut, so viel zu den Vorsätzen vom Manzli Heinemann im neuen Jahr. Dann kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema zurück. Da gab es viele neue Daten, und zwar Temu. Ja, Demo, der eine oder andere kann es vielleicht gar nicht mehr hören. Ich habe heute ein Paket bekommen. Ich versuche das ja auch zu testen und zu evaluieren, was eigentlich dahinter steckt. Und zwar ich weiß ja, dass meine Frau den Podcast nicht hört. Die hat bald Geburtstag und wünscht sich beheizbare Handschuhe. Durchaus ein zu hinterfragendes Gadget, aber es sind so Handschuhe, da kann man Batterien reinpacken. Die kamen heute in dieser Hülle an. Ich halte es mal eine Kamera ab. Sieht aus wie eine ganz normale, neutrale, graue Hülle. Also nicht dieses orange Temu-Hülle. Und jetzt was ganz Spannendes. Und zwar steht da auch die Retourenadresse drauf, die als Absender gilt. Und zwar ist das T-Return in der Scharfenberger Straße 900 in Dresden. Da habe ich natürlich mal geschaut, wo das eigentlich genau ist. Und die Scharfenberger Straße, die hört auf bei der Nummer 160 und dann geht die Elbe los. Ja? Weiter geht die Straße gar nicht. Also diese Adresse gibt es gar nicht. Und ich habe bei der Google-Suche ist mir auch aufgefallen, dass das mehrere Leute schon gesucht haben. Das schlägt nämlich Google direkt vor in der Suche, wenn man Scharfenberger Straße eingibt in Dresden. Aber dort, das scheint so ein Growth-Hack zu sein. Also wenn man dorthin was zurückschicken möchte, dann wird Temu ja nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, hey, behalt's lieber, ja, kriegst quasi das Guthaben zurück, was ja auf der einen Seite ein smarter Marketing-Hack sein kann. Ja, man hat zufriedenere Kunden, die kriegen Geld zurück, können die Produkte behalten. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Zalando wäre oder Amazon, würde ich da ja unlauteren Wettbewerb wittern. Wie siehst denn du das? Du bist jetzt hier nicht der Anwalt, weder von Zalando noch von Temu, aber schlägt dir eher dein Growth Marketing Herz oder dein regulatorisches Herz?
Ja, also ich meine, generell ist das natürlich schon wieder mal bewundernswert und zeigt unternehmerische Findigkeit offenbar auch für die Leute, die hier in Europa zuständig sind für das Thema. Aber klar, das ist natürlich, kann eigentlich nur eine Zwischenlösung sein. Und es ist ja auch bekannt nach meinem Wissensstand zumindest, dass sowohl Shein als auch Temu und Shein ist ja nach meinem Verständnis auch schon weiter, ja, Rücksendemöglichkeiten hier in Europa auch schaffen. Ja, also auch mit bekannten Logistikern, die mir jetzt, wo ich einen ganz guten Einblick habe, die auch schon sozusagen für etablierte Spieler hier in Europa arbeiten, dass die Rücksende-Facilities für zumindest jetzt mal Shein aufgesetzt haben. Und deswegen ist das natürlich ein schöner Growth-Hack, aber letztendlich bist du natürlich als E-Commercer dafür verantwortlich, die Produkte auch wieder vernünftig zurückzunehmen und dann entweder eben zu entsorgen oder wieder in Umlauf zu bringen. Deswegen als Zwischenlösung sicherlich ganz cool, so, aber letztendlich braucht man da natürlich eine vernünftige Lösung. Und nach meinem Verständnis wird da auch dran gearbeitet.
Wenn ich jetzt aber mich erinnere an den Podcast mit dem Thomas Heilmann, dann sagt der, naja, wenn jetzt die Wettbewerber von Temu oder Shein das bedenklich finden, dann wäre das jetzt auch deren Auftrag, darauf hinzuweisen,
Absolut.
selber Mystery Shopping zu machen, das nachzuweisen und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Gesetze, die dem entgegenwirken, ich weiß nicht, ob das verboten ist, ob man falsche Retourenadressen aufs Paket drucken kann, ob man das irgendwie per Unterlassungserklärung unterbinden kann. Aber wenn das so wäre, dann müssten jetzt natürlich Zalando und Co. nichts anderes tun, als diese Pakete zu bestellen, das nachzuweisen und dann könnten sie damit an die Ämter gehen und sagen, hier, wenn das nochmal passiert, jedes Paket, was eine falsche Adresse hat, 10.000 € Strafe. So habe ich das verstanden, was der Thomas Hallmann erzählt hat.
Ja, also ich meine, das kann ja eigentlich nicht wünschenswert sein, ne? Weil genau, du bist eigentlich dazu verpflichtet, eine Rücksendemöglichkeit zu geben und zu gewährleisten. Und wenn du das nicht tust und das systematisch ja offenbar, ne, das ist ja jetzt ja kein, also das ist ja kein Fehler, sondern
Nee,
das scheint ja systematisch zu sein. Absolut. Aber das ist
Die Handschuhe sind auch
eben
gut, ich habe es schon ausprobiert, ich würde es ja gerne zurücksenden, aber ich traue mich nicht auf jetzt zurücksenden zu klicken bei Temu, obwohl könnte ich ja mal
ja,
machen.
deswegen
Ah, es
sag
ist
mal ausprobieren. Aber du hast völlig recht. Und ich glaube, das ist ja mit eine der Dinge, die sowieso eigentlich immer am ratsamsten sind. Und immer bei regelmäßig bei Konkurrenten zu bestellen. Nicht nur, um solche Sachen jetzt eben rauszufinden, sondern auch eben zu lernen, was da eigentlich passiert und wie die das machen. Das macht ja sowieso Sinn. Nicht nur, um jetzt Fehler zu finden, sondern eben auch gegebenenfalls auch gute Dinge zu lernen. Ja, also insofern kann ich das sowieso jedem nur raten. Und das machen ja erstaunlich wenige, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Also das sage ich auch immer jedem der Ventures, die ich hier irgendwie betreuen darf, immer sozusagen Konkurrenzprodukte zu nutzen, Und da intensiv zu verstehen, was passiert da eigentlich. Das macht eigentlich immer Sinn. Und ehrlicherweise auch das eigene Produkt zu nutzen. Also es ist auch mal ganz spannend, wie viele E-Commerce-Manager ihren eigenen Service nicht regelmäßig nutzen. Das ist ja auch irgendwas, was ich jedem da auch nur raten kann, immer regelmäßig eigene Bestellungen, Testbestellungen auszulösen, um mal zu verstehen, wie entwickelt sich das eigentlich. Das muss eigentlich auch jeder machen, der in irgendeiner Weise verantwortlich ist
Ja.
für Themen. Ja.
Okay. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was kostet ein beheizbarer Handschuh bei Temu mit Rabatt? $30. Der gleiche Handschuh ungefähr 50, $60 bei Amazon. Was das jetzt im sortierten Autohandel kostet, weiß ich nicht. Ich hatte noch nie beheizbare Windhandschuhe, aber machen einen sehr guten Eindruck. Ich werde davon berichten,
Ja, ist
wie
gerade
dann
auch
auch in der
so
Kälte
Heated
funktionieren.
Products, weiß ich aus sicherer Quelle, sind gerade ein sehr populäres Produkt auch auf TikTok. Ja, also da
Oh.
wird gerade viel geteilt.
Da kommen wir gleich noch
Heated.
zu. Da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Dem nicht vorgreifen hier.
Deswegen,
Wie
also, es ist wirklich
meine
ein Trend, der auf TikTok kreiert wurde, sowohl Heated Jackets als auch eben Heated Handschuhe. Ich weiß nicht, was es noch alles hieß.
Ich weiß noch, es gab mal so einen Bundeswehrgeneral, der ist, glaube
Ja,
ich, Panzer
aber.
Willi. Der war immer dafür bekannt, dass er auch im Winter immer mit hochgekrempelten Feldjacken durch die Lande gelaufen ist. Und alle haben sich gefragt, friert der nicht irgendwann, was ist denn das für ein krasser Typ? Und der hat auch immer so getan, als wäre er so ein krasser Typ. Und irgendwann kam dann raus, dass er so eine beheizbare Weste darunter hatte. Also, wir können jetzt alle Panzer-Willi sein.
Ja.
Okay, aber lass mal kurz sozusagen schauen, was jetzt eigentlich mit Temu passiert, weil ja, die Zahlen, die jetzt da über Temu kursieren, die werden jetzt sozusagen immer schlüssiger. Es gibt immer mehr Zahlen tatsächlich. Es gibt auch so ein bisschen Kohortendaten. Temu will nächstes Jahr 16 Milliarden Dollar nur im US-Markt machen. Hatte angekündigt, Ende 2023 2,2 Millionen Pakete pro Tag zu versenden. So Richtung 100 Millionen Euro Revenue zu kommen pro Tag. Also das sind die Größenordnungen, mit der die Plattform dort antritt. Und da haben wir ja, da gibt es eine spannende Quelle, TechBuzz China, die da viele Sachen aufbereitet haben, die nochmal zeigen, dass auch die sehr progressiven Zahlen, die wir schon vorher gekannt haben, teilweise nochmal übertroffen wurden, da wirklich richtig
Auch nochmal,
krass
um
gegangen sind.
das klarzustellen, weil du gesagt hast, will machen, nach unserem also nach meinem Verständnis, sind diese 16 Milliarden die US-GMV-Zahlen von Temu 2023, nicht 2024. Also haben sie schon gemacht. Ja? Und wenn der Anteil stimmt,
Oh, hast recht.
quasi,
Oh, stimmt.
deswegen, das sind sozusagen diesjährige Zahlen, also das wird dann wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal entsprechend wachsen. Da muss man natürlich gucken, was die Wachstumsrate jetzt sein wird. Aber die 16 Milliarden beziehen sich auf letztes Jahr. Und wenn das stimmt, dass ungefähr so die Hälfte grob des Umsatzes Temu in den USA läuft, dann hieße das, dass sie insgesamt eben wirklich die 30 Milliarden geschafft hätten. GMV.
Ja,
In 2023. Und
das
das
wäre
wäre
krass.
schon massiv.
Das wäre krass, obwohl sie bei jeder Bestellung noch was verlieren. Aber das steht hier nämlich auch in der Statistik, dass sie in den USA mittlerweile pro Bestellung noch $6 draufzahlen müssen. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich mal runterscrollen kann in den. Ich verlinke auch gerne nochmal einen Artikel. Der ist öffentlich. Tatsächlich sind sehr, sehr viele spannende Temu-Statistiken drin. Juli Active Users. Mal schauen, ob ich das gleich nochmal finde. Also es wird auf jeden Fall dazu führen, dass Temu bei den verschiedenen Wettbewerbern, die sie attackieren, unter anderem Amazon, aber auch mittlerweile sehr stark diese Dollar Stores. Das wird zu ganz massiven sozusagen Effekten in deren Businesses führen. Also wir sind jetzt quasi auf eine Größenordnung, die auch in den USA super relevant ist. Ja, so 2, 3 Milliarden fallen in den USA vielleicht gar nicht auf, aber 16 Milliarden von Temu, 16 Milliarden von Shein, das fällt auf jeden Fall auf. Und diese 16 Milliarden von Temu und 16 Milliarden von Shein, weil da ja sehr viele Rabatte drin sind, das waren ja vorher dann in Summe 50 Milliarden bei anderen Playern, die diese beiden Unternehmen jetzt dem Markt entzogen haben, also die den anderen Anbietern entzogen wurden. Das ist auch für den US-Markt eine sehr, sehr
Kann man
relevante
sagen, die kreieren
Größenordnung.
wahrscheinlich durch die Preispunkte einen gewissen Demand, der sonst nicht da gewesen wäre. Ne? Aber das gilt mit, also wahrscheinlich entzieht es nicht die kompletten 50 von anderen Playern. Ne? Aber wahrscheinlich der Großteil wird trotzdem irgendwo anders herkommen, weil die Leute haben ja nicht viel mehr Disposable Income dadurch. Und in USA ist ja sowieso jetzt keine wahnsinnig hohe Sparquote in den Haushalten. Das heißt, die Leute, gerade bei den Leuten, die da kaufen, das ist ja eher sozusagen untere soziale Schicht. Und dementsprechend ist das dann schon massiv. Und ich glaube, wenn du jetzt einen ähnlichen Umsatz hättest in Deutschland oder in sozusagen jetzt größenordnungsmäßig relativ gesehen übertragen und Holland und so weiter, dann wäre das für Player wie Action, die ja hier mittlerweile auch Richtung 10 Milliarden gehen. Also das ist ja sozusagen wahrscheinlich der größte Dollar-Store-Anbieter hier in Europa. Dann wäre das für die schon sehr relevant, was das da entzieht und wahrscheinlich für Zalando, About You, Deichmann und so weiter auch am unteren Ende ihres eigenen Spektrums, ne?
Ja. Das heißt aber auch, dass die Präsenz von Temu, dass wir eben nicht mehr von 5% oder 10% reden, sozusagen der Haushalte, die das mal genutzt haben, sondern wir müssen schon, und da kommen auch demnächst Zahlen raus, da habe ich schon ein paar jetzt im Vorgriff bekommen, auch für den deutschen Markt. Wir reden schon von teilweise über 20% Installed Base in Deutschland, also von Kunden zwischen sozusagen in der normalen Zielgruppe 14 bis 64, so in der Art wird das ja, glaube ich, definiert, oder 18 bis 64, die da schon mal gekauft haben müssen. Das ist ja viel, viel größer, als ich das vor 8 Wochen noch vermutet hätte. Hätte ich gedacht, okay, so 5, 6% waren es vielleicht, aber ich glaube, die Zahlen, die jetzt kommen werden im Januar, Februar, die werden zeigen, dass das deutlich, deutlich größer ist.
Ja. Und was ja auch nochmal ganz, ganz spannend war jetzt hier, wenn dieser TechBuzz China Artikel stimmt, und davon ist jetzt erstmal ja auszugehen, also die sind ja sehr tief da im Thema, dass sie eben sagen, dass Temu mittlerweile bei einem AOV zwischen 30 und $50 liegt. Ne? Also das ist jetzt eben nicht so, dass da Leute $10 Bestellungen tätigen plus Shipping, sondern das sind dann eben schon durchaus jetzt keine sozusagen Zalando-Warenkörbe, aber das ist schon eben auch nicht mehr ganz am unteren Ende, und dann relativieren sich natürlich auch die Shipping-Kosten und Aufwendungen und so weiter. Und dass das eben auch eher das Temu das geschafft hat, das zu steigern von um die 35 auf um die 50. Und das war schon, und das wäre schon enorm, dann das würde sich übersetzen in 5 bis 6 Items pro Bestellung. Ja. Und das wäre natürlich schon ein ziemlicher Hammer, wenn das so stimmt. Ja.
Genau, das kommt auch ungefähr hin dann mit 100 Millionen Dollar Umsatz pro Tag. So. Und dagegen, vielleicht wächst es quasi nicht so stark wie 2023, relativ zumindest, aber in absoluten Zahlen wird es ja noch relativ stark, wird es ja noch stark wachsen. Aber wir reden dann von einem niedrigen, neunstelligen Umsatzbetrag pro Tag, den quasi so eine Plattform, die in Deutschland gerade mal ein Jahr aktiv ist, schon macht. Das ist schon krass. Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern global. Aber das sind unfassbare Zahlen. Ich suche immer noch mal nach sozusagen den Logistikkosten. Ich glaube, hier habe ich es
Vielleicht kann
auch.
ich eine Zahl dazwischen
Ja.
einstreuen, die dazu auch ganz gut passt. Dass mittlerweile laut, auch wieder diesen TechBuzz China-Artikel, 15% der Amerikaner bis Dezember 2023 mindestens einmal auf Temu geshoppt haben. Also schon enorm. Und dass eben mittlerweile die Monthly Active User in der Temu-App sind mittlerweile 60 Millionen. Ja, innerhalb der USA. Also jetzt, USA hat wahrscheinlich, keine Ahnung, 360 Millionen Einwohner, ein bisschen mehr vielleicht sogar mittlerweile. Gut, davon, dann hast du wahrscheinlich irgendwie 200 irgendwas Millionen potenzielle Nutzer, die dann sozusagen über 18 sind. Das ist dann schon enorm, ne? Wenn du überlegst, dann redest du fast von einem Drittel der Internetbevölkerung der USA. Du hast das ist auch nochmal ganz spannend, es ist aber auch logisch, ne? Du hast sozusagen wahrscheinlich einen etwas überproportionalen Android-Share im Verhältnis zu jetzt einem Amazon oder so, ne? Wobei es auch hier ist, wenn du jetzt die iOS-Android-Shares anguckst, bist du bei ungefähr 60% iOS und 40% Android, und das, ja, aber das ist ja sozusagen normalerweise so, dass das E-Commerce etwas iOS-lastiger ist, häufig, weil eben die iOS-Bevölkerung, also die Apple-Nutzer, eben tendenziell etwas mehr shoppen, aber das ist hier natürlich ein Stück weit anders, weil du hier im unteren Preissegment unterwegs bist, tendenziell. Deswegen ist der Android-Share wahrscheinlich ein bisschen höher als sonst bei anderen E-Commerce-Playern. Aber ganz, ganz spannend, also 60 Millionen monthly active User. Ja.
Genau, ich habe den Logistik-Split gefunden. Da steht The First Leg of Logistics, also quasi der erste Lauf der Logistik vom Merchant in das Temu-Lager kostet $1. Jetzt teilt sich Temu und der Merchant. Der zweite Lauf vom Temu-Lager sozusagen in ein Empfangslager in den USA oder in Europa zum Beispiel, in Lüttich, kostet $4 bis $5. Das beinhaltet auch die Luftfracht. Gebühren tatsächlich, also so teuer ist es dann doch nicht per Luftfracht. Und dann hat man nochmal Domestic Delivery, also zum Beispiel über den europäischen Postversand, $3 bis $4 oder über den UPS-Versand. Also das sind die Logistikkosten, die da drin sind. Also man hat tatsächlich jetzt nicht irgendwie 20, $30, was ja der ein oder andere schon mal formuliert hat, an Logistikkosten da drin, sondern es ist durchaus kontrollierbar und bei Warenkörben um die $50 kann das auch mit entsprechenden Marktplatzmargen irgendwann abgedeckt werden. Klar, das wird nicht dauerhaft kostenlos bleiben oder dann wird man so eine Art Temu Prime abschließen müssen. Aber angenommen, ich müsste ein Temu Prime abschließen, keine Ahnung, $100 zum Beispiel im Jahr. Das ist, glaube ich, die Größenordnung, die es jetzt bei Amazon kostet. Ich weiß nicht, hast du das? Weißt du gerade, was Amazon Prime kostet pro Jahr? Aber ich glaube,
Ich
so
glaube
ein
60 oder 70 oder so.
$70, genau. Angenommen, man müsste das so abschließen, dann könnte es für Temu schon ein profitables Business werden. Dann zahlen sie nichts mehr, dann zahlen sie nichts mehr drauf. Und dann können sie dann noch mehr Geld verdienen, indem sie klassische plattformökonomische Moves machen und mehr Werbung einspielen auf der Plattform. Und das hat dann natürlich eine extrem hohe Rohmarge, diese Erlösströme. Also extrem beeindruckend. Wir verlinken nochmal die Artikel. Es soll ja keine Temu-Folge werden heute, aber als ich das gelesen habe, und es kommen quasi jede Woche neue dazu, muss ich schon sagen, also wir waren ja oft genug skeptisch in diesem Podcast, was das Thema Wish und Co. angeht, aber hier scheint was zu passieren, was tatsächlich unseren Handel nachhaltig verändern wird, auch wenn es noch nicht profitabel ist, muss man dazu sagen. Aber möchtest du noch was zu Timo sagen, sonst würde ich sozusagen zu unserem nächsten Thema überleiten.
Nee, vielleicht nur ein letzter Aspekt noch, das ist dieses Marketing-Thema. Ich meine, wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass das halt jetzt mittlerweile das Temu und Shein beide jetzt zu den größten Consumer-Facing-Marketing-Spendern weltweit mittlerweile gehören, auch bei Google und Facebook mittlerweile wesentliche Treiber sind, auch Google und Meta. Und das fand ich eben nochmal ganz bemerkenswert, jetzt im Februar das erste Mal ja ein Super Bowl-Commercial auch dann gemacht haben. Ja, also das oder geschaltet haben. Das ist ja
Was
so
kostet
das.
das nochmal irgendwie pro Minute? 5 Millionen
Ich
oder
kann es
so?
ja, ich kann es ja gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall die teuerste Platzierung immer noch, die man eben so machen kann. Und das hat sich Temu geleistet. Das ist schon enorm, was da an Marketinggeldern ausgegeben wird. Und ja, mal schauen. Also das war auf jeden Fall für Google und Meta ein ganz wesentlicher Treiber in diesem Jahr, insbesondere eben in US, dass da auch deren Zahlen mittlerweile, also klar, sind jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, aber das ist schon ein Faktor dabei, dass die Meta und Google-Zahlen eigentlich ganz gut aussahen im Jahr 2023 auf der Werbeseite.
Genau, weil was ja super dazu passt, ist ja das, was jetzt mit TikTok-Shop passiert. Wir hatten ja bei der Temu-Erklärung schon hergeleitet, dass einer der sozusagen Erfolgstreiber von Temu auch diese super Engagement ist auf den sozialen Kanälen, vor allem TikTok. Also TikTok ist einer der zentralen Traffic-Treiber gewesen oder ist immer noch für Temu. Und dann hat, glaube ich, TikTok 2021 angefangen, damit zu experimentieren, so eine Shop-Funktionalität zu bauen. In China meines Erachtens schon ein bisschen vorher, ich glaube 2020, da ist der TikTok-Shop, also tatsächlich in dem TikTok-Feed kann man dann Produkte kaufen, sozusagen so eine Art Live-Shopping-Modus, aber es gibt auch viele andere Platzierungsmöglichkeiten. Da machen die schon mehrere Prozentpunkte des kompletten chinesischen B2C-Markts aus. Und dieses Format wird jetzt in verschiedene internationale Länder ausgerollt und hat da jetzt auch schon mehrere Milliarden Umsatz. Als ich das erste Mal darüber gehört habe oder davon gehört habe, dachte ich, das könnte ja auch ein Riesen-Issue sein für Temu oder auch für Shein, die ja TikTok bisher als Kundenakquisitionskanal genutzt haben. Und dann haben wir uns das auch mit der Hilfe von Julian jetzt so ein bisschen genauer angeschaut. Und jetzt ja die Frage, ist TikTok Shop das nächste große Ding? Ist das, was wir 2024 hier auch in dem Podcast öfter mal besprechen müssen? Gibt es in Deutschland ja noch nicht, in den USA gibt es das schon. Oder ist das so ein, ist das das nächste Wish, was wir dann Ende 2024 wieder rausnehmen? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich meine, eigentlich ist es ja sehr konsequent, von TikTok zu sagen, ich versuche letztendlich da den Mittelsmann in Form von Temu oder Shein nochmal rauszunehmen. Und dadurch, dass ja insbesondere Temu ja ein komplett quasi inventory-freies Modell ist, nach dem, was wir so wissen, ne? Sprich, also, dass ja eigentlich nur die Hersteller direkt verknüpft werden mit dem Konsumenten, aber natürlich Temu die Logistikorganisation dann schon übernimmt, dass er so also jetzt nicht free-floating laufen lässt, aber trotzdem eben eher als Marktplatz agiert. Das jetzt für ein TikTok dazu zu bringen, passt eigentlich natürlich perfekt zu TikTok und auch so dieses Thema Konsumentenpräferenzen in Echtzeit zu verstehen und dann weiterzugeben im Prinzip an Supplier, die dann auf Basis dessen entweder eben auf Risiko von Shein im Shein-Fall oder eben auf eigenes Risiko Produkte entwickeln und live stellen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was perfekt zur DNA von TikTok passt, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Also quasi sehr schnelle Verständnis des Konsumenten und das dann in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Also insofern finde ich, passt das eigentlich sehr, sehr gut zur DNA. Also ich glaube, es würde jetzt nicht passen, diesen Inventory-haltenden Teil von Shein zu replizieren, aber das Temu-Modell passt natürlich eigentlich sehr gut. Und ich meine, wir erinnern uns, ne, also Instagram hatte ja auch mal diesen Versuch letztendlich gestartet,
Geht das
wo ich
nicht
gar
mehr?
nicht so
Kann man
richtig
nicht mehr
weiß, wo.
Shop bei Instagram? Geht das nicht mehr? Kann man nicht direkt
Ja,
einen
das geht aber so
Checkout machen bei Insta?
richtig hart gepusht. Weiß gar nicht, ob das in den USA, das ja immer noch mal gucken, wie das in den USA ist. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass ich das jetzt total wahrgenommen hätte, auch wenn du dir jetzt irgendwelche Analysten-Calls oder sowas anhörst von Meta, dass das jetzt ein wahnsinnig strategisches Projekt wäre aktuell, obwohl ich das eigentlich schlau fände, ne, weil da ist natürlich eigentlich die gleiche Logik, gerade für so visuellere Produkte, die eben shoppable zu machen, direkt aus der Anzeige raus. Also insofern würde mich jetzt sehr wundern, wenn TikTok das nicht weiter vorantreibt und sie versuchen das ja auch. Ne? Klar, wir hatten dieses Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass sie in Indonesien zum Beispiel verboten worden sind von regulatorischer Seite. So, aber vom Grundsatz her lässt sich das vermutlich nicht aufhalten. Das ist vermutlich jetzt wiederum für Shein und Temu eine relevante Bedrohung. Und was ja auch ganz spannend ist, ne, das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, dass eben auch Shein und Temu sich ja offensichtlich alles andere als grün sind, ne, also sich auch gegenseitig verklagen in den USA. Und da wird sozusagen also von Seiten in dem Fall also von Seiten Temu wird Shein vorgeworfen, die Hersteller sehr aggressiv zu intimidaten und quasi davon abzubringen, auch bei ihnen zu listen. Also da zwischen den beiden läuft offenbar wird auch robust agiert und vermutlich wird es nicht ausbleiben, dass es sozusagen diesen sehr robusten Wettbewerb auch dann noch mit TikTok geben wird. Ja.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie ein amerikanisches Gericht darauf reagiert, während gleichzeitig dann noch ganz viele Klagen gegen Shein und Temu geführt werden, weil sie angeblich Plagiate, oder das geht ja vor allem gegen Shein, Plagiate über die Plattform in den Markt bringen oder Steuern dort nicht sozusagen ordentlich zahlen. Aber das muss ja auch absurd sein, für ein amerikanisches Gericht da über zwei chinesische Plattformen
Ja.
zu urteilen. Hätte mir jemand quasi die TikTok-Geschichte jetzt ohne Zahlenkontext erzählt, hätte ich einfach darauf verwiesen, guck mal, bei Facebook hat es nicht geklappt, gab ja auch schon Facebook-Shop, bei Pinterest hat es nicht geklappt, Pinterest-Shop, bei Instagram ist es nur so lala, so eine Integration, also soziale Netzwerke, die darauf ausgerichtet sind, dass sich die Menschen dort unterhalten oder auch unterhalten werden, haben es bisher nicht erfolgreich geschafft, das zu etablieren, und Facebook wäre eigentlich der prädestinierte erste Commerce-Anbieter gewesen, denen das hätte gelingen müssen. Die haben ja so eine globale Coverage. Und TikTok Shop hat ja auch keine Commerce-DNA, hätte ich dann gesagt. Also kann das eigentlich nichts werden. Jetzt haben sie aber natürlich in China extrem guten Lauf. Also sozusagen, sie machen schon viele Milliarden in China und ich glaube, TikTok Shop außerhalb von China macht jetzt 4 Milliarden GMV und die wollen jetzt auch in den zweistelligen Milliardenbereich wachsen 2024. Da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter als das, was Facebook damals gemacht hatte mit den Facebook Shops. Jetzt frage ich mich
Ja, und
aber.
ich finde auch eigentlich Shop ist eigentlich auch misleading, so als Begriff, weil eigentlich in dem Sinne ist es ja gar kein Shop oder kein klassischer E-Commerce-Anbieter, sondern es ist ja im Prinzip nur die konsequente Weiterentwicklung quasi. Ich stelle Reichweite eben zur Verfügung und dahinter hängen dann eben Supplier, die mit dieser Reichweite dann was machen und ich helfe dann beim Logistikprozess und so weiter. Aber es ist eben kein. Deswegen ist eigentlich der Begriff Shop gar nicht so unbedingt zutreffend, sondern es ist ja eigentlich eher TikTok E-Commerce Facilitator, ne? Und das ist eigentlich wahrscheinlich deutlich passender zu DNA, als jetzt das Shop-Thema an sich wäre. Ja.
Ja, aber Julian hatte ja hier auch in der Vorbereitung des Dokuments hier im Artikel aus dem August 2023 sozusagen von OMR.com hinterlegt. Da hat sich, glaube ich, der Roland das mal angeschaut und geschaut, welche Artikel dort irgendwie laufen. Und das war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Artikel, war so ein Pullover mit Gurken, Einleggurken drauf. Also ein paar Produkte, wo ich sagen würde, okay, wenn wir jetzt Temu vorwerfen, Quatsch zu verkaufen, dann ist das bei TikTok noch viel, viel krasser. Und die Art und Weise, wie da mittlerweile Produkte gepusht werden, weil das für TikTok wohl eine starke strategische Bedeutung hat. Also man wird permanent irgendwie versucht, in diesen Shop-Modus reinzukommen. Also die Kunden sind ja dort viele Stunden im Monat. 23 Stunden pro Monat macht der klassische TikTok-Nutzer. Und davon muss er wohl oft Produkte wegklicken, damit er weiterhin seinen Entertainment-Content bekommt. Bei der Temu-Shein-Geschichte kann ich total gut verstehen, wie die auf den Kunden kommen, wie das irgendwie Umsätze klauen kann von einem Zalando oder auch von einem Amazon. Das gelingt mir bei TikTok noch nicht so richtig. Also, wenn ich jetzt ein Merchant bin von beheizbaren Handschuhen, ne, dann wird mir ja dann auch, wird mir ja irgendwann dann der TikTok Außendienstler sagen, hey, lieber Merchant, wir haben dich bei Temu gesehen. Da machst du ja schon 10.000 beheizbare Handschuhe im Monat. Mach das doch auch mal bei TikTok Shop. Ja, wir haben hier ganz tolle Kampagnen. Da kannst du Influencer ansprechen, die dann mit diesen beheizbaren Handschuhen bei minus 30 Grad in Lettland irgendwas kaufen und sozusagen die kannst du dort verkaufen. Wenn ich jetzt aber sehe, wie hoch die Gebühren sind bei einem TikTok Shop, also du musst ja dann der Plattform 5, 6, 7% geben, die Influencer wollen dann auch Geld haben, also quasi die ganzen Marketingaktivitäten kosten ja nochmal Geld. In einem Markt, bei dem sie mit diesem Handschuh wahrscheinlich schon kaum Geld verdienen, weil Temu und die anderen das so rausgesqueezed haben, wo ist denn da der Fit außer der Influencer? Also du bist jetzt der Influencer, der hast einen Heinemann-Account, 1 Million Follower, du machst jetzt irgendwie einen Eigenmarkenhandschuh und bist dann in der Lage, den für $40 zu verkaufen, weil du irgendwie zwei Buttons drauf machst, ja, und dann wird für den Hersteller ein Schuh draus. Also ich verstehe den Case noch nicht so richtig, also wie sich das quasi in unsere Shopping-Welt so einbettet.
Du meinst jetzt innerhalb von TikTok sozusagen?
Ja, also warum sollte ich dort, also ja, vielleicht diesen Gurkenpullover, den wird es auch bei Temu geben, höchstwahrscheinlich. Und den gibt es da wahrscheinlich auch für einen Preis, bei dem der Händler ein bisschen mehr Marge generiert, weil die Gebühren bei TikTok Shop, ich glaube so 5 bis 7%, die sind natürlich schon enorm. Plus den Marketingaufwand, der kommt ja nochmal oben drauf. Also ich muss ja die Reichweite erstmal bei TikTok kaufen. Und TikTok ist ja eine Werbeplattform. Diese Reichweite verkauft ja TikTok oder bietet ja TikTok anderen Unternehmen an. Ja, einen Adidas oder einen McDonald's kaufen sich ja TikTok-Reichweite für, keine Ahnung, $20 für 1.000er Kontakt. Kaufen sich dort ja ein. Das heißt, der Hersteller des beheizbaren Handschuhs müsste ja diese Reichweite zu dem gleichen Preis kaufen. Sonst macht das ja für TikTok gar keinen Sinn. Die haben ja nur ein begrenzt verfügbares Inventar. Das ist ja sogar so begrenzt, dass ein Shein und Temu im letzten Jahr massiv ausweichen musste auf Instagram und Co. Und sogar deren Inventar war irgendwann ausgereizt. Also es gab gar nicht mehr genug Konsumzeit in diesen sozialen Netzwerken, die diese Plattform hätten verkaufen können. Deswegen frage ich mich so, ja, also irgendwie in China scheint es zu funktionieren, diesem Live-Shopping-Ding, wo Leute dann anderen Leuten zugucken, wie sie heizbare Handschuhe nutzen, das dann kaufen, also eine Art QVC im Mobile-Format. Dieses Format hat es aber bisher noch nicht in die westliche Welt geschafft. Deswegen frage ich mich, wie wird es einem TikTok gelingen, da sich nativ in unsere Customer Journeys einzubetten? Also wann kauft Florian Heinemann den beheizbaren Handschuh mit dem Gurkenglasaufdruck bei TikTok?
Ich glaube, letztendlich hast du recht, ne? Das wird halt nur dann funktionieren, wenn der durchgerechnete eCPM, der sich damit erzielen lässt, wenn der eben ähnlich ist wie das für den Werbebereich wäre, weil es ist natürlich auch für den TikTok spannend, ne? Also
Was ist
sozusagen
der eCPM? Ich weiß es natürlich, aber ich frage jetzt hier für einen Freund. Ja.
Effective Tausender Kontaktpreis, ne? Also der kann ja entstehen, weil Leute einen Tausender Kontaktpreis wirklich bezahlen, also pro 1.000 Einblendungen irgendwas. Das ist ja die klassische Währung im Werbebereich. Und dann hat ja Google quasi den CPC eingeführt, dass du quasi pro Klick bezahlst. Aber du kannst natürlich auch, indem du die Klickrate mit dem CPC multiplizierst, erhältst du dann auch wieder einen effektiven TKP, der letztendlich dann bezahlt wurde für 1.000 Einblendungen. Und letztendlich optimieren alle Plattformen mit begrenztem Inventar auf den effektiven CPM, also was erlöse ich letztendlich mit Einblendungen von irgendwas. Unabhängig davon, welches Bezahlmodell dann konkret dahinter steht, versucht man im Prinzip alles auf diese Währung, effektiven TKP, also letztendlich Erlös für 1.000 Einblendungen, umzurechnen. Und was sie jetzt wahrscheinlich auf Basis der Erfahrungen, die sie in China machen, ne, wo sie offenbar einen sehr guten, effektiven CPM erzielen, sonst würden sie es nicht in dem Maße ausspielen, dass man sagt, okay, ich schaue mir halt an, finde ich Shopping-Formate auch für die westliche Welt, die in der Lage sind, quasi eine ähnliche Monetarisierung zu erreichen wie der platte Werbeverkauf. Aber eine Sache ist ja sowieso, und das ist ja so, bei Social-Plattformen ja sowieso generell ein Grundprinzip und ein Riesenunterschied zur klassischen Medienwelt, dass letztendlich, und das hat ja, ist ja bei Meta schon so und letztendlich bei dem Google ja auch schon so gewesen in der Suche, dass das Engagement mit dem Werbemittel ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, ob ich im Prinzip angezeigt werde oder nicht. Das heißt auch, ich kann mich jetzt nicht sozusagen einkaufen irgendwo bei einem TikTok dauerhaft, wenn ich nicht in der Lage bin, auch ein vernünftiges Engagement auf meine Werbemittel zu erzielen. Das heißt, die streben ja sowieso an, dass quasi die Grenzen zwischen Werbekontent und sozusagen Entertainment-Content, dass diese Grenzen möglichst stark zerfließen in der Hinsicht, dass beide eigentlich versuchen, einen relativ hohen Engagement-Faktor zu erzielen. So, und das ist ja sowieso schon so. Und wenn das gelingt für die westliche Welt, und man muss ja sagen, ne, man hat ja auch gedacht, so nach Wish, offenbar klappt es doch nicht, per App quasi Bedarf zu wecken. Ne? Über so eine App für Produkte, die man nicht so richtig braucht. Und den Beweis scheinen sie jetzt ja gerade anzutreten, dass es eben doch gelingt, mit einer entsprechenden Gamification und auch sehr stark mit Referral-Systemen zwischen Nutzern offenbar Konsum künstlich zu kreieren und anzustacheln innerhalb der Temu und innerhalb der Shein-App, ne? Und wenn das natürlich klappt, so, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht Shopping-Formate eben dann finden, also ein TikTok-Shop, die auch mit einem vernünftigen eCPM da rausgehen oder letztendlich aus anderen Gründen so interessant sind, weil sie halt Datenpunkte für Nutzerprofile dazu addieren, die halt so interessant sind, dass sie wiederum dazu führen, dass eben Werbetreibende das halt besonders spannend finden und man dann indirekt damit verdient. Das war auch so ein bisschen die Hypothese, warum eigentlich Instagram das viel stärker hätte pushen müssen, weil ja sozusagen Meta sehr stark zwar Interessensdaten hatte und soziodemografische Informationen sehr genau hatte, aber eben dieser Shopping-Intent, der halt das ist, was ja dann Google so besonders gemacht hat, eben über die Suchinformationen, wonach suchen Leute, wenn das halt shopping-relevante Produkte sind, dass das ja immer das Alleinstellungsmerkmal war von Google und dann im späteren Zeitpunkt Amazon, als Amazon angefangen hat, seine Werbeplattform sehr stark auszurollen, dass das halt die beiden Plattformen waren, die im Prinzip halt Shopping-Intent-Daten hatten. Und das wäre natürlich ein Weg, auch für den TikTok deutlich stärker Shopping-Intent-Daten aufzubauen, was wiederum für eine gewisse Klasse von Advertisern natürlich total interessant ist. Entweder, weil sie da direkt darauf buchen oder indirekt, weil eben der Algorithmus das dann quasi erledigt und gewisse Produkte oder gewissen Content, der von Werbetreibenden kommt, auf Basis dieser Informationen Nutzern zuschlüsselt, die dafür besonders affin sind. Also insofern, das kann natürlich dann auch indirekt nochmal ein spannendes Element sein. Ja.
Also, ich bin bei, was TikTok-Shop angeht, skeptisch. Ich hätte mir jetzt im Vorfeld des Podcasts viele Artikel dazu durchgelesen, viel Meinung sozusagen auch schon mal versucht zu inhalieren und ich habe auch überlegt, sozusagen, ob es eine Chance geben kann, dieses Live-Shopping-Format aus China tatsächlich nach Europa oder in den Westen zu bringen. Aber die Erfahrung mit den anderen sozialen Netzwerken gibt mir ausreichend Indikation, dass das viel, viel schwerer ist, als man sich das vorstellt, weil Commerce so ein Spezialgeschäft ist. Also das, was klar, Temu vermarktet erstmal auch nur in seiner App und ist ja auch Wettbewerber von TikTok, was die Aufmerksamkeit des Kunden angeht. Also dort gibt es ja auch diesen Bewegtbild-Content in den im Product Stream. Aber diese Kannibalisierung des eigenen Produktes, des eigenen Produktversprechens von TikTok, bei dem es ja vor allem um Unterhaltung geht, das sozusagen das zu hebeln mit einem Produktverkauf, und also einem E-Commerce ist nun mal E-Commerce-Plattformgeschäft, ist extrem komplex, und sich dann selber Konkurrenz zu machen in den Werbeanzeigen, halte ich für super schwierig und für 2024 auch nicht für ein erfolgsversprechendes Format, was die TikTok-Shop-Internationalisierung angeht. Also wenn ich jetzt quasi eine These formulieren müsste, sozusagen Top oder Flop 2024, ist, glaube ich, der TikTok-Shop-Rollout eher ein Flop für mich.
Für die westliche Welt zumindest.
Ja, genau. In China läuft das ja. Also es ist
Ja.
jetzt, in China wird TikTok offensichtlich anders verwendet. Die haben dort auch erst
Ja, und offenbar
gepartnert.
auch sonst auch in Südostasien, offenbar ja
Genau.
auch, ne? Also sonst
Genau.
hätte ja Indonesien nicht gesagt, zum
Genau.
Schutze des lokalen Anbieters stoppen wir das. Ja.
Genau. Und in den USA haben sie natürlich erstmal mit Shopify-Shops probiert, versuchen dann natürlich immer mehr Anteile dann auch zu klauen und zu sagen, naja, die Shopify-Shop-Gebühr, die 2-3%, plus dann die 5% von TikTok, das wird dann zu teuer. Also müssen die Kunden direkt ihre Produkte listen im TikTok-Shop, damit sie nicht einen doppelten Verkauf haben. Es ist schon sehr, sehr, sehr komplex, dieser Go-to-Market im Ansatz. Und ich bin der Meinung, also hätten sie das vor 3, 4 Jahren gemacht, vor Temu, Shein, hätte es eine faire Chance gegeben. Dadurch, dass jetzt mit Pinduoduo oder Temu es so einen Preistreiber gibt im Markt, der eigentlich dazu führt, dass es eine Art Nullmarge gibt in China oder eigentlich nur noch sehr große Produzenten in China es sich leisten können, dieses Spiel mitzugehen. Also die kleine Batteriefabrik von nebenan, kann man sich hier nicht vorstellen, aber die gibt es natürlich in China. Die kann das dann eben nicht mehr machen, sondern es führt ja auch zu einer Aggregation großer Anbieter, die auch in der Lage sind, mal den einen oder anderen Kosten zu verkraften in der Bilanz. In diesem Marktumfeld ist es, glaube ich, nicht möglich, nochmal 2-3% Margenpunkte obendrauf den Merchants abzunehmen. Und sie reden ja mit genau den gleichen Merchants, mit denen Temu, Shein, Alibaba auch redet. Es kommen ja keine neuen dazu. Deswegen wäre ich da eher skeptisch und ich glaube, sie rudern perspektivisch zurück und bleiben in der westlichen Welt eher eine Werbeplattform für die großen Anbieter und werden nicht so sehr eine Shop-Plattform. Also genau das Gleiche, wie es bei Pinterest, Facebook und Instagram auch passiert ist. Das dürfte für TikTok das profitablere Modell sein. Und so müssen sie es ja rechnen. Also sie müssen rechnen, wo verdienen sie mehr? Verdienen
Ja,
sie mehr, weil.
zumal, und das ist ein sehr fairer Punkt und das darf man eben auch nicht unterschätzen, ne? Das Werbemodell bewegt sich eben zu 99% in der digitalen Welt, ne? Du musst mal ab und zu vielleicht mit größeren Kunden dich beschäftigen und die beraten oder so, aber ansonsten ist das halt natürlich ein sehr stark digitales Modell. In dem Moment, wenn du anfängst, Logistik-Support zu liefern und in Dresden Rücksendeläger aufzubauen oder
Ja.
zumindest sozusagen mit Dritten zu kontrahieren,
In
die das für dich tun,
der Scharfenberger Straße 900.
in
Ja.
der Scharfenberger Straße 900 zum Beispiel, viele Grüße, dann wird's natürlich sofort hässlich. Und das ist eben jetzt nicht etwas, wo jetzt, und das war bei Meta ja auch schon ein Thema oder bei Google, das ist dann eben doch komplizierter und ist natürlich nicht margenstark und operativ kein schönes Geschäft. Was sich dann gar nicht so richtig lohnt, häufig, ne, wenn man dann eben sieht, ob man nicht dann doch lieber die Reichweite Dritten zur Verfügung stellt, die das dann eben entsprechend nutzen und dafür eben einen wie auch immer gearteten, effektiven CPM bezahlen, entweder per Klick oder eben per wirklichem TKP. Ja.
Ja, apropos Flop, kommen wir zu unserem letzten Thema in der heutigen
Ein
Ausgabe.
positiver Start ins Jahr 2024. Genau.
Ja, die Learnings daraus sind ja erstmal interessant und damit positiv. Wir haben ja sehr, sehr kritisch über Farfetch berichtet in den meisten unserer Ausgaben, mussten dort auch viel Kritik einstecken, die sozusagen unsere sozusagen Kritik an Farfetch bezog sich natürlich auf die Zahlen, die sie als börsengelistete Firma dann einmal im Quartal herausgeben mussten. Die haben Florian und mich nicht überzeugt. Ich war ja schon mal Börsengang 2018 sehr, sehr kritisch. Da habe ich einen Artikel geschrieben, Farfetch Riesending oder Riesenfail, und habe entgegen der auch noch damaligen Meinung gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Modell in irgendeiner Form gut zu skalieren ist. So, und jetzt wollen wir uns ja selber nicht für unseren kritischen Ausblick loben im Nachhinein, sondern müssen jetzt ja feststellen, dass Farfetch mit einem Notverkauf an Coupang den südkoreanischen Riesenkonzern für 500 Millionen natürlich deutlich unter der Spitzenbewertung von 24 Milliarden, die sie mal wert waren, vor 2 Jahren noch oder vor 3 Jahren, jetzt verkauft worden sind. Und das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert, obwohl sie in ihrer Nische mit einem am Anfang Asset-Light-Modell absolut marktführend waren in der Kategorie Luxus, die theoretisch hohe Margen hätte ermöglichen müssen. Und jetzt stellen sich natürlich viele Marktteilnehmer die Frage, woran lag es eigentlich? Funktioniert das Marktplatzmodell am Ende doch nicht? Also ist es doch ein Direct-to-Consumer-Markt, auf dem wir da hinsteuern, insbesondere im Luxus? Bereich. Warum hatten Florian und Alexander recht in diesem Fall? Flo, was ist denn deine Antwort darauf?
Ja, also es ist ja diese zynische Genugtuung ist dir durchaus anzumerken.
Nein, 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 nein.
Aber ja, wir freuen uns natürlich, ne, also direkt als Disclaimer, wir freuen uns natürlich nie, wenn irgendwas nicht so richtig gut läuft. Wir freuen uns natürlich über jeden Erfolg. Aber in der Tat, ne, also ich glaube, wenn man jetzt den Aktienkurs, also der Höhepunkt von Farfetch waren über 20 Milliarden. Und übernommen wurde es dann für 500 Millionen nach meinem Verständnis. Ne? Also das ist natürlich schon Riesenabfall. Klar, wir haben generell, also es gibt wie immer bei komplexen Themen mehrere Gründe. Ne? Zum einen haben sich natürlich generell die Börsenbewertungen im E-Commerce-Bereich haben sich reduziert. 2021 die Nachfrageerwartungen aus verschiedenen Gründen, ne, als Corona vorbei war, Leute doch wieder in Shops gegangen sind natürlich zurückgegangen. Das sind jetzt alles Themen, dafür kann jetzt erstmal Farfetch nichts. Aber dann gab es sicherlich eine Reihe von hausgemachten Problemen, ne? Und was wir sicherlich schon auch gesehen haben, dass die eine Kundenseite von Farfetch sind ja die Brands selbst gewesen, neben jetzt den Konsumenten. Und wir haben eben schon gesehen, dass viele der Brands den Direct-to-Consumer-Anteil, den sie eben erzielen wollten, über digitale Plattformen deutlich stärker selbst in die Hand genommen haben, da selbst angefangen haben zu investieren und das natürlich immer präferiert bedient haben, ihre eigenen Kanäle im Vergleich zu einem Farfetch. Und das ist natürlich insbesondere im Luxusmarkenbereich ein Thema. Ne? Das ist natürlich generell ein Thema, auch bei einem Nike oder Adidas, also bei anderweitig etablierten, dass die auch ihre eigenen Kanäle natürlich eher präferiert bedienen. Aber in einem Kanal oder in einem Bereich, wo natürlich Knappheit von Inventory quasi ein Definitionsmerkmal der Kategorie ist, ist natürlich sozusagen das nochmal ein viel größeres Problem, als jetzt das für ein Zalando der Fall ist oder für eine About You, ne? Die dann wahrscheinlich auch eben immer noch gegenüber einem Adidas eine andere Marktmacht haben, als das ein Farfetch gegenüber dem LVMH-Konzern hat. So, und das ist sicherlich ein Thema. Das heißt, also die sind besser geworden, relativ gesehen, zu dem, als Farfetch mal gestartet ist. Und man muss natürlich sagen, eine Reihe von hausgemachten Problemen kommen noch mal dazu. Also, die haben eine Reihe von Akquisitionen getätigt, unter anderem auch eigene Brands dazu gekauft, auf dem absoluten Bewertungshöhepunkt oder nahe des Bewertungshöhepunkts. Das heißt also, Farfetch war ja ursprünglich mal ein Inventory-Light-Modell, ne, wo du wirklich ja nur das Inventory gebündelt hast, was in Offline-Boutiquen am ganzen Globus irgendwie lag. Und das halt gebündelt und shoppable, online shoppable gemacht haben. Davon hat man sich verabschiedet, indem man halt angefangen hat, eigene Inventory Holding Brands zu kaufen. Und das war sicherlich im Nachhinein, kann man sich schon fragen, warum hat man das gemacht? Was wäre der Vorteil davon gewesen? Warum hat man sich nicht auf die Rolle des Infrastrukturproviders konzentriert? Und man hat sicherlich, ja, eine gewisse Hybris aufgrund der Börsenbewertung und der Entwicklung des Kurses gehabt. Das war mit Sicherheit das nächste Thema. Und weil man sich sozusagen auch den Overhead-Kostenbereich und das ja im Handel immer ein Thema, man muss halt einfach gucken, dass man seine Kosten im Griff hat. Und wenn man sich die Kostenentwicklung dort anguckt, das hatten ja einige Händler, ne, das Problem, dass viele natürlich drauf gesetzt haben, die Marktentwicklung geht so weiter, wie 2020, 2021 sich das andeutete. Das hat ja, den Fehler hat ja selbst Amazon gemacht, indem sie irgendwie zu viele Läger geplant haben und ein Zalando und so weiter. Alle haben ja gedacht, die Entwicklung geht so weiter und das hat Farfetch eben auch auf der Overhead-Kostenseite gemacht. Und das ist ihnen natürlich dann voll auf die Füße gefallen. So, und dann haben sie sicherlich anders als andere, ne? Also Amazon hat ja sehr konsequent reagiert, viele Projekte gestrichen, sehr stark auf die Kosten geachtet. Das hat ein Zalando auch gemacht. Das haben eigentlich alle gemacht. Und Farfetch eben nicht in dem Maße. Und das ist ihnen dann voll auf die Füße gefallen, ne? So, und diese Dinge, die kamen dann eben zusammen. Wenn du natürlich einmal in so einem Abwärtsstrudel bist, auch was Börsenbewertung angeht, dann gehen da auch die guten Leute von Bord, weil deren Optionen unter Wasser sind. So, also das ist dann nicht so einfach, das dann noch zu drehen. Und ich denke mal, das ist so zusammengefasst vermutlich Hintergrund der Entwicklung.
Ich hätte mir überlegt, was hätte anders laufen können. Und dieses Asset-Light-Modell hat ja mal angefangen mit der Idee, dass man das Inventory von Luxusboutiquen digital verfügbar macht. Ich hatte 2018 einen Podcast aufgenommen mit Clemens Sargmeister, der betreibt quasi gehobene Boutiquen in Österreich. Und hatte ich ihn auch gefragt, hey, wie schätzt du das ein? Sozusagen, macht es für dich Sinn, dein Inventar bei Farfetch verfügbar zu machen, wenn jetzt eine Kundin aus Singapur kommt und die möchte jetzt genau diesen Louis Vuitton Pelzmantel haben oder was auch immer haben von Louis Vuitton und das hast irgendwie nur du, dann irgendwie X% an die Plattform abzugeben und um das nach Singapur zu schicken als Händler. Macht das Sinn? Er meinte, ja, macht Sinn. Sozusagen für einen bestimmten Prozentbereich in seinem Business gibt es dann einen. Er muss quasi kein neues Personal einstellen, er kann sein Inventar besser vermarkten, diese paar Prozent Extragebühren kann er verkraften, weil die Margen in diesem Luxusgüterbereich groß genug sind. Und dann habe ich mir danach gedacht, okay, ja, sozusagen in dieser Nische kann es funktionieren. Und wenn man da ein Asset-Light-Modell hat, was diesen Bestand der Filialen weltweit verfügbar macht, kann das vielleicht jetzt kein riesen Milliarden-Business werden, aber es kann in sich ein geschlossenes, profitables Business werden. Aber du beschreibst ja jetzt ja, dass diese Wachstumserwartungen, die natürlich durch die Investoren und dann ja auch an der Börse geschürt wurden, die ließen sich eigentlich nicht bedienen mit diesem relativ begrenzten, ich mache das Boutique-Inventar-Modell.
Du machst letztendlich Boutiquen-Bestandsarbitrage, ja, so, und genau, das ist wahrscheinlich kein so großes Business auf Dauer, ne? Zumal ja eben die Luxusanbieter selbst sehr stark, also die Hersteller sozusagen dran arbeiten, dass letztendlich das Arbitrage auslösende Problem, ne, dass du ein Mismatch hast zwischen Angebot und Nachfrage, den du geografisch im Prinzip dann ausgleichst, dass das natürlich auch kleiner wird, ne? Also sprich, wenn die Brands einen guten Job machen, dann wird natürlich dieses Problem auch kleiner und in dem Moment, wenn der Anteil der eigenen Kanäle, egal ob jetzt offline oder online, größer wird, dann wird natürlich das Problem auch noch mal kleiner. Ne? So, weil die das Problem dann eben selbst lösen. Weil natürlich zunehmend Nachfrage in die eigenen Kanäle geht und dann erstmal dort bedient wird. Das heißt, du hast dann schon mehrere Faktoren, die das Problem auch nochmal kleiner machen über die Zeit. Also ja, aber wahrscheinlich hätte man sich darauf beschränken müssen, da eben ein flexibler Asset-Light-Anbieter zu sein mit einer sehr guten technischen Lösung. Zwischen den Boutiquen und dann hätte man wahrscheinlich, genau, aber das wäre wahrscheinlich dann nicht die große IPO-Story gewesen. Ja.
Und du beschreibst ja langfristig dieser Interessenkonflikt, und das hat ja auch Julian gut aufbereitet, der lässt sich langfristig nicht durchhalten. Man ist eben nicht Partner der Marken, wenn man Louis Vuitton und Gucci-Produkte immer zu einem Discount anbieten muss, damit man in der Google-Suche oder in den klassischen Online-Kanälen überhaupt gefunden wird und es einen Anreiz gibt für die Kunden, das dann auch zu kaufen. Da kann natürlich keine Marke langfristig sagen, hey, Farfetch ist für uns ein Mega-Kanal. Das hat sie natürlich auch in die Akquisitionstouren getrieben, also Eigenmarken dann aufzubauen, zu kaufen, warum sie da sich stationär so verheddert haben mit Neiman Marcus und ein paar sozusagen Pop-up-Stores, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, schon eine klassische Management-Fehleinschätzung gewesen, aber also ich glaube, sie wurden schon so ein Stückchen vom Markt vorhergetrieben. Ich frage mich jetzt halt andersrum, was hätte man besser machen können, weil der Zugriff auf Kapital war da. Durch die hohen Börsenbewertungen haben sich ja Kapital entsprechend auch leihen können. Hätte es eine Plattform werden müssen, die dann für Influencer-Luxusmarken herstellt, oder ist von vornherein eigentlich gegeben gewesen, dass das nur ein temporärer Effekt war, also ein Nachholeffekt der Luxusmarken, die dann einfach 10 Jahre später als andere Marken ihre Digitalisierung gestartet haben und jetzt auf einem Stand sind, der ein Farfetch halt obsolet macht? Also, was hätten wir anders gemacht? Säßen wir sozusagen im Farfetch-Aufsichtsrat? Sicherlich jetzt keine Anteile an Neiman Marcus kaufen, klar.
Ja,
Easy
ich glaube,
Fix,
also genau,
aber
das
das
zu
war nur eine
vermeiden,
Kleinigkeit.
glaube ich, ist, glaube ich, ein relativ offensichtlicher Fehler. Jetzt da irgendwelche Einzelbrands zu kaufen, ist auch ein offensichtlicher Fehler, weil du natürlich dann auch, du musst ja eigentlich schon gucken, dass du Neutralität bewahrst, gerade bei sozusagen Marktplätzen, die mit so starken Marken ja agiert, die eine sehr starke Position haben. Ich glaube, das waren relativ offensichtliche Fehler. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich schon versuchen müssen, eben das, was man ja am Anfang, was war ja die Mission am Anfang, zu sagen, ich löse ein Problem meiner Partner der Luxusmarken, was sie nicht selbst in der Lage sind zu lösen. Das war eben diese geografische Verfügbarkeitsarbitrage zu Beginn. Und man hätte dann wahrscheinlich immer gucken müssen, was schaffen die eigentlich selbst nicht, ne? Und sozusagen die reine Bedarfsdeckung online in einer halbwegs professionellen E-Commerce-Experience zu packen. Das haben die dann eben irgendwann selbst auch gut hinbekommen. Das heißt, man hätte dann im Prinzip noch mal eins weitergehen müssen, wahrscheinlich Discovery-Plattform für neue Luxusmarken. Ne? Also wie finde ich neue? Also quasi, man muss ja irgendeine Existenzberechtigung haben. Das kann eben Produkt-Discovery sein, das kann besseres Cross-Selling, Upselling sein, das kann eine bessere Beratung sein vielleicht, in gewisser Weise vielleicht auch sozusagen Experience, ne? Also dass man sagt, man hat eben nicht nur eine Bedarfsdeckung, sondern man versucht im Prinzip halt Formate zu entwickeln, vielleicht auch für die asiatischen Kunden. Es gab ja auch den Versuch, wo glaube ich auch, wer war da beteiligt, Alibaba, noch irgendwer, es gab ja einen China-Ableger von Farfetch oder gibt es immer noch, wo dann auch chinesische E-Commerce-Player beteiligt waren, dass man sagt, okay, man versucht im Prinzip luxusmarkenübergreifende Shopping, Live-Shopping-Formate zu entwickeln oder Formate, die im asiatischen Markt funktionieren, was dann wieder für europäische Brands vielleicht nicht ganz so einfach ist. So, also auf jeden Fall, man hätte kontinuierlich vor der Innovationswelle herschwimmen müssen und anstatt eben in den Inventory Holding Modell sich weiterzuentwickeln und immer überlegen müssen, wie bin ich eigentlich der perfekte Partner für eben Luxusmarken. Das kann Logistik sein, ne, dass ich im Prinzip halt für die Logistik eine sehr schöne Logistik-Experience im asiatischen Raum organisiere oder whatever it is, ne? Aber das wäre wahrscheinlich sozusagen das Suchfenster gewesen, was ich mir als Management oder Aufsichtsrat dort gegeben hätte, um im Prinzip meine Existenzberechtigung zu wahren. Genau, also das wäre wahrscheinlich das bessere Modell gewesen.
Es klingt jetzt ja so, als würden jetzt die Luxusmarken alle mega aufgeholt haben im E-Commerce. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten machen immer noch hanebüchene, sozusagen handwerkliche Fehler, aber sie kommen langsam auf ein Niveau, dass man viele Produkte online dort bestellen kann. Bei vielen findet man aber nur noch weiterhin eine Filialsuche. Kann man Produkte nicht online bestellen. Jetzt frage ich mich, kann davon jemand profitieren? Also kann so ein Mytheresa davon profitieren, dass jetzt ein großer Wettbewerber wie Farfetch deutlich schwächer am Markt ist. Also denen fehlt das Investitionskapital, sie haben keine coole Story mehr, ein Großteil des guten Teams ist abgewandert. Könnte dann eine Plattform wie Mytheresa, die ja dann auch mit ähnlichen Marken arbeitet, sagen, okay, komm, wir machen jetzt, wir sind kein Preistreiber, bei uns gibt es keine Rabatte und wir wissen natürlich, dass trotzdem noch über 50% der Luxusmarkt keine ausreichende E-Commerce-Infrastruktur haben. Kann denen das helfen?
Ja, also auf jeden Fall, ne? Ich glaube, also das ist ja auch das, was Mytheresa versucht, ne? Guten Content, gute Stories, eine gute Nutzer-Experience, das zu gewährleisten. Und das muss Mytheresa eben auch weiterentwickeln, ne? Also Mytheresa hat natürlich auch gelitten. Also operativ sieht das eigentlich ganz okay aus sogar, ne? Die sind jetzt, glaube ich, auch bei 800 Millionen Umsatz oder sowas. Aber der Börsenkurs ist auch nur noch bei, was war das, 300 ungefähr?
Ja, ich glaube 300, 280
Also,
Millionen
was
Dollar.
ich, also 0,35, 0,4 mal Umsatz, also schon echt wenig. Aber klar, das ist natürlich in line mit der normalen E-Commerce-Entwicklung. Aber ich glaube, das muss ja generell, diese Shops müssen sich halt fragen. Das gilt ja auch für, ich sage jetzt mal, Parfum-Shops oder so, ne? Also, immer wenn du Produkte hast, wo du sehr starke Nachfrage nach Brands hast. Deswegen ist ja auch sozusagen so ein Flaconi oder sowas, die machen ja auch ein paar hundert Millionen Umsatz. Und das eben sehr stark mit einer Bedarfsdeckung von bestehender Nachfrage. Und ich glaube, die Relevanz von Bedarfsdeckung, von bestehender Nachfrage, das professionell anzubieten, das reicht halt als Händler nicht mehr irgendwann. Und ich glaube, da, und wenn du zum Beispiel auch ein Douglas anschaust, ne, die waren ja auch, die machen zum Beispiel Live-Shopping und das klappt da wohl auch so ganz gut, auch als CRM-Maßnahme mit Influencern und so weiter. Das ist ja genau sozusagen das, was du eigentlich versuchen musst, ne, Experience zu schaffen, in irgendeiner Weise dich zu differenzieren. Und das muss Mytheresa, muss ja auch die Aufgabe von einer Mytheresa sein. Aber generell, ne, muss sich ja der Handel fragen, wenn du sozusagen sowas hast wie Temu oder Shein, die es im Prinzip schaffen, bestehende Nachfrage sozusagen sehr effizient in eine Supply Chain zu übersetzen, ohne jetzt großartig Inventory Holding dazwischen zu legen und das aber mit einer vernünftigen Experience. Und das ist jetzt noch nicht so immer hundertprozentig, ne? Aber man sollte das nicht abtun. Ich glaube, die Zeit, in der sozusagen das passieren wird, die ist, glaube ich, kürzer, als viele das glauben. Und da musst du dich natürlich als normaler Handel schon fragen, what's your right to exist? Ne? Oder warum darfst du hier eigentlich mitspielen? Und sozusagen das klassische Handelsmodell, Inventory Holding und so ein bisschen Kurationsfunktion da oben drüber, das reicht wahrscheinlich nicht als ausreichende Existenzberechtigung. Und das wäre im Prinzip meine Message. Und was auch immer das dann ist, das muss man sich dann eben überlegen. So der Weg ins Inventory Holding reinzugehen und Dinge zu überhöhten Preisen zu kaufen, wie das Farfetch gemacht hat, das ist es wahrscheinlich nicht. Das können wir festhalten. Aber ich glaube, das ist genau die Management-Herausforderung, die eigentlich alle Handelsspieler haben und insbesondere natürlich auch die, die mit Marken agieren, die sowieso schon eigentlich eine sehr starke Konsumentenposition haben. Das ist ja das Besondere bei den Luxusmarken, das muss man schon sagen, dass die natürlich begrenzt sind und dann noch einen relativ starken Pull-Effekt bei ihren Konsumenten. Und das ist ja schon ein Stück weit besonders in dem Segment, ne? Deswegen ist ja ein LVMH so wahnsinnig viel wert und so weiter, weil die halt in der Lage sind, sehr starke Nachfrage zu erzeugen zu wahnsinnig hohen Preispunkten. Und das ist ja gerade sozusagen die Definition. Und das ist sicherlich ein Stück weit besonders, ne? Das ist im Massenmodemarkt mit Sicherheit nicht ganz so ausgeprägt.
Ja, aber du beschreibst natürlich, sagen dann auch eine recht düstere Zukunft für die Händler, die kein ausgeprägtes Eigenmarkenpotenzial haben oder sozusagen keine Exklusivität oder auch beim Thema Innovation vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht so viel Gas gegeben haben. Da gibt es ja schon viele Kandidaten, die das betrifft.
Absolut.
Aber ich finde das spannend. Also für mich ist das ein total spannender Case, dass offensichtlich dieses Fenster für diesen Luxus-Modehandel und Yoox Net-a-Porter, an denen sich ja dann auch an denen sich auch Farfetch beteiligt hat, geht es ja genauso, das war ja gleich die gleiche Zielgruppe. Dieses Fenster scheint jetzt geschlossen zu sein. Ja? Und vielleicht gibt es nochmal ein neues Fenster dann für Luxusmarken aus Asien zum Beispiel, die dann hier eben noch nicht das Standing haben. Aber offensichtlich war das ein temporäres Thema, und
Zumindest
das
in
ist
dem
jetzt
bestehenden
geschlossen.
Ansatz. Ich glaube schon, dass es da neue Fenster geben kann, aber eben dann braucht man halt innovativen Ansatz, ne?
Mann, 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 es gibt noch ein Thema, das haben wir nicht geschafft zu besprechen. Das verschieben wir auf die nächste Folge. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal jetzt über die Deutschland-Vision reden. Wir hören das jetzt immer von verschiedenen politischen Parteien. Ja, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Man darf nicht mehr so miesepetrig sein. Das wollten wir in der klassischen Manzli-Heinemann-Art einmal schematisch erarbeiten. Was könnte das eigentlich sein, der USP, auf den wir uns ja konzentrieren? Das soll nicht eine ganze Folge sein, aber vielleicht eine halbe Folge. Dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Aber Julian hat schon ein paar Sachen vorbereitet. Flo und ich machen uns da nochmal Gedanken und pitchen mal unsere Deutschlandvision
Genau,
im
ein
nächsten
Land, in dem
Podcast.
wir gut und gerne leben, hat Angela Merkel mal
Das
gesagt.
kannst du ja in deinen Newsletter schreiben. Oder in
Und
deinen
dann ist nichts
WhatsApp-Update.
passiert, und dann ist
Genau.
nichts passiert, ein Land, in dem
Genau,
wir gut und gerne leben.
sagen tun ja viele was, aber passiert dann immer nichts. Das wollen wir natürlich ein bisschen anders angehen und dafür gibt es ein bisschen Platz in der nächsten Folge. Das war aber schon mal sehr, sehr ausführlich. Wir sind schon wieder bei 75 Minuten. Vielen Dank für
Eieiei.
deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, mach's gut, Alex.
Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit der Gründerin von Oceanwell. Sehr spannendes Produkt, sehr spannendes Projekt aus Kiel. Ich glaube, das könnte eine Kosmetikmarke sein, die auch 100 Millionen macht, macht aber nur 1 Million, obwohl das Produkt total cool ist. Warum das so ist und wie die sich vermarkten, das erfahrt ihr nächste Woche. Ciao.